Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Fast 30 Jahre teilt die Berliner Mauer unser Land. Sie teilt Berlin, Familien und Freundschaften. Bis zu dieser einen Nacht, am 9. November 1989.
Wenn ich mich daran erinnere, und das tue ich relativ oft, dann war das sicher schon eine der intensivsten erlebten Nächte, weil man hatte sofort das Gefühl, hier wird gerade Geschichte gemacht, da musste man auch nicht lange nachdenken.
Auch 35 Jahre später bewahren wir uns diese Erinnerung an den Mauerfall und damit den friedlichen Ausgangspunkt für ein offenes Miteinander.
Ich stand da und was haben wir gemacht? Wir sind uns in die Arme gefallen.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Bis heute schlummern unzählige Geschichten in den Köpfen der Menschen, die den Fall der Berliner Mauer miterlebt haben. Jeder und jeder aus seiner eigenen Perspektive. Und bis heute bleibt der Mauerfall ein emotionales, aufwühlendes und zugleich unglaubliches Ereignis. Vor allem an Orten wie hier in Berlin.
Denn hier mitten in Berlin ging tatsächlich auch mal die Mauer durch. Wir sind hier auf dem sogenannten Sprung über die Spree, einer Brücke. Wir haben hier einen wunderbaren Überblick über das Regierungsviertel, über das sogenannte Band des Bundes, das symbolisch den ehemaligen Osten und Westen der Stadt Berlin wieder verbindet. Und genau hier lief auch mal die Mauer durch, die hier tatsächlich 28 Jahre, 2 Monate und 28 Tage stand, bis zum legendären 9. November 1989.
An genau diesen Tag gehen wir zurück und erleben ihn noch einmal zusammen mit zwei beeindruckenden Menschen. Journalist und Autor Ewald König und dem Geschäftsführer von Visit Berlin, Burkhard Kieker. An meiner Seite Josephine, auch von Visit Berlin. Ich bin Michael, euch viel Freude mit dieser Episode Berlin Unboxed. ...1989 war nicht nur geprägt von den glücklichen Momenten an der Berliner Mauer und den anderen Grenzübergängen in Deutschland, da waren auch die Ereignisse in den Wochen und Monaten vor dem 9. November. Was war da los auf den Straßen und in den Politbüros auf beiden Seiten? Und wie friedlich war die friedliche Revolution wirklich? Das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen.
Also mein Name ist Ewald König und ich bin seit knapp 48 Jahren Journalist. Das heißt, damals zur Wendezeit und zum Mauerfall war ich das Gleiche, wie ich heute bin, nämlich Journalist mit Leib und Seele. Und damals, vor 35 Jahren, das war natürlich der Höhepunkt für einen Korrespondenten, der über Deutschland berichtet, damals an eine österreichische Tageszeitung.
Ja, mein Name ist Burkhard Kieker und ich bin der Geschäftsführer von Visit Berlin. Wir machen das Marketing für diese Stadt. Wir möchten, dass möglichst viele Leute gut über diese Stadt denken und uns dann auch besuchen. Ich war damals Ende der 80er Jahre gerade frisch geworden der Assistent des Vorstandsvorsitzenden von Lufthansa. Eigentlich bin ich auch Journalist, war aber hier in Berlin stationiert, um für Lufthansa zu schauen, was passiert da auf der anderen Seite der Mauer.
35 Jahre später über diese Ereignisse zu sprechen, bedeutet für uns, die Erinnerung zu bewahren und auch unsere Freiheit als etwas ganz Besonderes zu betrachten. Welche Erinnerung haben Sie an die Zeit um den 9. November rum?
Ich muss sagen, alles, was mit dem 9. November 1989 zu tun hat, erzeugt bei mir auch nach 35 Jahren immer noch eine Gänsehaut, weil ich damals als Journalist das ganz intensiv mitbekommen habe. Ich habe so viele Übersiedler, das sind die DDR-Bürger, die in den Westen gegangen sind, interviewt und habe unglaubliche Geschichten gehört, was denen in der DDR nicht gepasst hat und was sie sich an Freiheit erhofft und erwartet hatten. Einmal habe ich eine Reportage gemacht an der tschechoslowakischen Grenze zu Bayern in Schirnding, nahe Hof. Da war so eine 24-Stunden-Kolonne von Trabis. Die konnten ja nicht direkt von Ostdeutschland nach Westdeutschland, sondern mussten über das tschechoslowakische Eck. Ich dachte, ich mache diese Nacht eine Reportage. Jedes Auto voll mit Schicksalen, unglaubliche Geschichten. Und kann ja dann später in Berlin schlafen. Und ich ging dann in das IPZ, das internationale Pressezentrum der DDR in der Mohrenstraße. Und ich habe da im IPZ gesehen, da ist eine Pressekonferenz geplant über die ZK-Sitzung. Ich dachte mir, todlangweilig, ich bin müde, wollte eigentlich gehen. Aber in dem Moment kam mir Günter Schabowski mit seiner ganzen Entourage entgegen. Das heißt, ich musste warten, ich konnte nicht runtergehen. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn ich schon hier bin, ich gehe auch rein, wer weiß, was ich verpasse. Gott sei Dank, die ersten 53 Minuten ging es um alles Mögliche. Da fielen manche DDR-Journalisten mit ungewöhnlich kritischen Fragen auf. Das war schon bemerkenswert. Und von der 53. Minute bis zur vollen Stunde, also 7 Minuten lang, war das Thema Reisegesetz im Saal das beherrschende Thema. Da begann es schon total zu knistern, denn er wurde immer nachgefragt, unter anderem auch von damaligen Bild-Korrespondenten Peter Brinkmann, der diese berühmte Zwischenfrage gestellt hat, ab wann gilt das und auch für West-Berlin. Und dann hat der Günter Schabowski seinen Zettel herumgenestelt und sagte so, sofort unverzüglich. Also ich bin sicher, das war nicht so geplant, obwohl er später immer behauptet hat, es sei auf Understatement angelegt gewesen, aber das stimmt ganz sicher nicht. Man sieht ja auch erst nach dieser Pressekonferenz, die um 19 Uhr beendet hat, weil es ein bisschen schon heiß war für ihn, er ist einfach nach Hause gefahren. Also der hat selber nicht kapiert, was er da jetzt ausgelöst hat. Und in der Nacht drauf ist die Mauer gefallen, indem sie gestürmt worden ist. Und wir kennen alle die Szenen. Die Grenzer hatten keinerlei Befehle, niemand war erreichbar und dann war die Masse von DDR-Bürgern an den Grenzen schon so groß, vor allem nach der Tagesthemensendung mit Hajo Friedrichs, der sagte, also die Tore der Mauer sind weit offen. Er hat das sehr frei interpretiert und eigentlich übertrieben, aber dann wollten die DDR-Bürger das alles sehen an der Grenze und das hat dann seine Wirkung entfaltet. Die Grenze haben den Schlagbaum einfach geöffnet.
Was haben Sie dann gemacht? Also sind Sie auch zur Grenze, zum Ort des Geschehens?
Nein, ich habe versucht, meine Zeitung in Österreich telefonisch zu kriegen. Im Erdgeschoss gab es ja so, ich glaube, 3 oder 4 so Schalter mit Beamtinnen der DDR mit Telefonverbindung. Und dazu gab es noch eigene Telefone, die man auch bedienen konnte. Ich habe natürlich parallel die Beamtin gebeten, mich nach Wien zu verbinden und selber auch versucht am anderen Apparat. Es war aussichtslos, keine Verbindung zustande gekommen. Und dann hat mir irgendjemand einen Zettel in die Hand gedrückt. Die Redaktion aus Wien bittet mich dringend um Rückruf. Ja. Und das Telefonieren war ja immer katastrophal. Also ich bin oft von meiner Wohnung über den Checkpoint Charlie auf die Westberliner Seite gegangen und habe in einem griechischen Restaurant, wo ich schon bekannt war dafür, meine Artikel durchgegeben und wenn, damals gab es noch so Aufnahmekammern in der Wiener Redaktion, Sekretärin mit Kopfhörer hat den Artikel dann abgeschrieben, den sie aufgenommen hatte und wenn sie dann die griechische Hintergrundmusik gehört hat, dann wusste sie schon, jetzt kommt was aus der DDR.
Eine unglaubliche Geschichte, wirklich. Aber auch Sie waren ja vor Ort mit dabei, Herr Kieker, in Berlin. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
Also wenn ich mich daran erinnere, und das tue ich relativ oft, dann war das sicher schon eine der intensivsten erlebten Nächte, weil man hatte sofort das Gefühl, das ist hier wird gerade Geschichte gemacht, da musste man auch nicht lange nachdenken. Der Auftakt war ganz anders, der war ganz ruhig. Ich hatte auch ein Visum für die DDR und hatte eben in den Tagen und Wochen zuvor erlebt, wie sich die Stimmung auflud. Und war, weil alle Telefonleitungen abgehört wurden, bestand der damalige Lufthansa-Chef Heinz Runau darauf, dass ich ihm persönlich berichtete. Ich war entweder in Hamburg oder in Frankfurt. Ich glaube, ich war in Frankfurt und kam mit der letzten Pan Am-Maschine reingeflogen. Er hatte mich gefragt, wie geht das weiter? Es gab übrigens kein Interesse, Fluglinien aufzumachen. Es war ein reines nationales Interesse. Alle hatten das Gefühl, da kann was passieren, was deutsche Geschichte ist. Und das war meine Aufgabe zu berichten, wie sieht es da drüben aus? Und meine Beurteilung war furchtbar, auch als früherer Journalist. Ich hatte das Gefühl, das wird ein Massaker werden. Das kann nicht gut enden. Die Stimmung ist so aufgeheizt, das wird sich die DDR-Staatsführung nicht gefallen lassen. Die werden die Leute niedermähen, wenn das so weitergeht. Und das war meine Einschätzung. Insofern war ich sehr, sehr bedrückt, sehr unsicher. Ich erinnere mich so an dieses ganz komische Gefühl, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Man weiß, irgendwas wird passieren. Also unerträgliche Spannung eigentlich, die sich über Tage hinzog. Ich kam erschöpft zurück, ließ mich in West-Berlin auf mein Sofa fallen, schaltete die Tagesthemen ein, eigentlich um mich zu entspannen. Und der Moderator Hans-Joachim Friedrich saß da mit glasigen Augen, er hatte Tränen in den Augen. Ich dachte zunächst, er sei vielleicht betrunken und sagte, meine Damen und Herren, manchmal gibt es auch für einen erfahrenen Journalisten wie mich Situationen, die man kaum beschreiben kann, aber es gibt Informationen, dass die Mauer offen ist. Das war der Moment, wo ich dachte, ja, er ist betrunken. Ich konnte es nicht glauben. Und dann kamen, aber wurden Bilder eingespielt, verwackelt. Das konnte man damals nicht mehr wie heute mit dem Handy filmen. Es kamen ganz, ganz schnell gemachte Aufnahmen, wurden gezeigt von der Bornholmer Straße oben. Das war der erste Übergang, wo offensichtlich geöffnet wurde. Und dann habe ich mir schnell eine Jacke angezogen, mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin losgefahren zum nächsten Grenzübergang, den ich erreichen konnte. Und das war die Oberbaumbrücke, die heute Friedrichshain mit Kreuzberg verbindet, diese schöne Backsteinbrücke. Das war damals ein Grenzübergangspunkt nur für Fußgänger. Und als ich dahin kam, dachte ich, ja, stimmt nicht, ist eine Ente, weil es war ein grauer, nieseliger Abend, kalt. Ich war schon durchgefroren, fröstelnd, stand da, wie eigentlich in einem Spionage-Thriller aus Berlin, so eine Jean Le Carré-Situation war das. Und man guckte auf diese graue Wand aus Metall und da drüber war ein Laufsteg. Da lief die DDR-Grenzwache hin und her, um alles sehen zu können und auch zurück zu ihrem Häuschen. Diese Häuschen hört sich nett an, das hatte Schießscharten, dieses Häuschen. Und der brüllte irgendwas in sein Feldtelefon. Und während er brüllte, hörte man aus dem Nebel heraus auch so sehr gedämpfte Stimmen, die irgendwas riefen, so wie aufmachen. Vielleicht wollte ich das auch nur hören, dass die das riefen, ich weiß es nicht. Aufmachen, aufmachen. Der brüllte in sein Feldtelefon, also so ein Typ auch wie im Film, dicker Bauch, die Uniform spannte über seiner Wampe und darüber hing die Kalaschnikow. Und er hatte diese graue DDR-Uniform von den Grenzbeamten an, also so richtig, wie man sich den hässlichen Deutschen vorstellte in Hollywood. Der war eine Idealbesetzung und brüllte so ins Telefon, was, wie, viel mehr konnte man nicht verstehen. Und dann am Ende sah man nur noch, wie er, das hing außen, so ein wasserdichtes Telefon. Das knallte er das auf die Gabel. Und dann öffnete sich wie von Geisterhand dieses graue Stahltor vor mir. Dann sah man 10, 20 Meter entfernt eine Menge Leute stehen. Und ich dachte, das sind sie. Das sind die Leute, die jetzt die Maueröffnung erzwingen. Es waren aber mitnichten junge Revolutionäre mit feurigem Blick und Transparenten, sondern es waren Rentner. Es waren, und ich konnte das hinterher sehr gut beurteilen, weil sie alle rüberkamen, es waren sehr viele ältere Menschen, die hatten das im Fernsehen gesehen, konnten es auch nicht richtig glauben und hatten vorsichtshalber ihre Einkaufstaschen mitgenommen, diese DDR-Nylon-Einkaufstaschen, weil sie dachten, vielleicht können wir mal für eine halbe Stunde in den Westen und da was kaufen. Das ist nicht so abschätzig gemeint, wie es sich vielleicht anhört. So war das damals. Ja, das war eine Chance. Und manchmal ist Geschichte auch so banal, wie ich sie gerade schildere. Rentner mit Einkaufstaschen standen vor diesem weißen Strich und guckten auf den weißen Strich und guckten hoch zu diesem hässlichen Grenzer und guckten wieder auf den weißen Strich. Und der machte dann total angewidert, weil es natürlich das Ende seiner Karriere war, eine Bewegung, nun geht doch endlich, so eine Handbewegung, los jetzt. Und dann trauten sich ein oder zwei, es war ein Mann und dann noch eine Dame, die gingen rüber und guckten wieder hoch und dann fingen sie an zu laufen. Und ich war halt der Erste, der da stand. Und was haben wir gemacht? Wir sind uns in die Arme gefallen. Und ich habe gesagt, irgendwas Dummes, glaube ich, wie Hallo. Schön, dass ihr da seid. Also nichts historisch Bedeutendes.
Eine wunderbare Geschichte. Ich bekomme selbst richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. Und vor allem diese Angst dieser Menschen, die da vor diesem weißen Strich standen, die war ja tatsächlich nicht unbegründet. Es sind mehr als 100 Leute sind ja gestorben bei dem Versuch, die deutsch-deutsche Grenze zu überqueren. Wie haben Sie das damals miterlebt, Herr König?
Mich hat es damals zum Brandenburger Tor gezogen. Zuerst war ich beim Checkpoint Charlie, da war noch gar nichts los, war ja auch der Ausländerübergang. Und ab Mitternacht hat man beim Brandenburger Tor gesehen, da ist wirklich schon sehr viel los. Von der DDR-Seite Wasserwerfer aufgestellt gewesen, Polizisten, die sehr nervös waren, mit Lautsprechern immer gesagt haben, kommen Sie herunter von der Mauer, weil auf der Mauer wurde schon getanzt. Man muss auch wissen, die Mauer war ja eigentlich immer mit so einer Abrundung oben abgesehen, aber vor dem Brandenburger Tor war die Mauer 3 Meter breit, weil in der Mauer so Panzersperren, diese großen Kreuze, platziert waren. Daher war die Mauer vor dem Brandenburger Tor so breit, da konnte man wirklich drauf tanzen. Also das Brandenburger Tor als großes Symbol war besonders geschützt mit diesen Panzersperren in der Mauer drinnen. Das waren ja Westberliner, die von drüben gekommen sind und auf die Mauer geklettert sind. Die haben sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von den ostdeutschen Grenzern und Polizisten. Also die Nacht war ein Wahnsinn.
Ich würde noch mal gerne was zu der Nacht sagen. Ich bin dann da stehen geblieben und habe, glaube ich, noch nie so viele Leute in den Arm genommen wie an dem Abend. Habe dann vielleicht auch bessere Worte gefunden, so wie jetzt wird alles anders. Also auch banal und schön, dass ihr da seid und das ist eine Geschichte, die glaubt mir auch keiner. Ich hatte so eine blaue Lederjacke an, Wildleder. Und als ich mir die am nächsten Morgen anguckte, hatte die hier auf der linken Seite einen weißen Ring. Und das waren die getrockneten Tränen der vielen Menschen, die ich an meine Brust gedrückt habe.
Die Jacke gehört ins Museum deutschen Geschichte in Bonn.
Meine Frau war der Meinung, das könne auch in die Wäschespende. Und die gibt es nicht mehr leider. Aber das zeigt doch die Dimension. Also wir waren schon auch erschüttert über das, was passierte. Ich hatte relativ schnell kein Geld mehr, weil mich ein paar Leute ganz rührend fragten, wir wollen zum Kudamm. Und ich ihnen dann 10 D-Mark in die Hand gedrückt habe und gesagt, sucht euch ein Taxi. Dann stellte sich heraus, dass die meisten Taxifahrer von Kreuzberg aus umsonst fuhren. Komm, steig ein, ich fahre euch hin. Es war eine ganz große Stimmung der Verbrüderung. Ich bin dann mit einer alten Dame, der sehr kalt war, in eine Kneipe gegangen. Ich glaube, es war die Henne, die gibt es heute noch. Und da gab es auch alles umsonst. Ja? Das Huhn und das Bier und den Schnaps. Und ob ihr dadurch wärmer wurde, weiß ich nicht. Das war schon ein ganz großer Moment. Ich bin mit dem Fahrrad dann selber zum Kudamm gefahren. Man kam gar nicht mehr durch. Gott sei Dank hatte ich ein Fahrrad. Alle Trabis da und hupten. Die Bilder kennt man und alle lagen sich in den Armen. Eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben am Übergang Invalidenstraße. Da bahnte sich mühsam ein britischer Land Rover, so ein Jeep, ein Militärauto, den Weg durch die Massen. Und dem entstieg ein Mann, der hatte so rote Streifen auf der Hose und viele goldene Sterne auf der Schulter. Das war der britische Stadtkommandant, ein General. Einer seiner Adjutanten lehnte dann an das Grenzhäuschen eine Aluleiter. Dann kletterte er in diesem Chaos, in diesem hin und her wogenden Menschenmassen auf dieses Häuschen. Und ich guckte da hoch, was macht der da wohl? Will der jetzt hier Ordnung herstellen, sinnloserweise? Das Einzige, was er machte, war, ein Taschentuch aus der Hose zu holen und sich die Tränen abzuwischen. Also es hat niemanden kalt gelassen.
Ich habe auch noch eine Szene vor Augen, die möchte ich noch kurz erzählen. Bei McDonald's in dieser Nacht eine 4-köpfige Familie einen Hamburger und eine Portion Pommes frites gekauft und auf 4 Teile aufgeteilt. Das war neben mir, ich habe das gesehen. Und selig, als wären die gedopt.
Das sind wirklich wahnsinnig schöne Erinnerungen, die unbezahlbar sind. Wenn Sie aber zurückgehen, weil diese Tränen, die waren ja nicht umsonst. Also das war ja eine wahnsinnig aufgeladene Stimmung. So, und niemand hat ja wirklich daran geglaubt. Und ich will nochmal so zu diesem Punkt zurück, zu diesen ersten Montagsdemonstrationen. Wie war damals die Stimmung, als Sie das so miterlebt haben? Haben Sie daran geglaubt, dass sowas Unglaubliches überhaupt passieren kann, dass die Grenzen auf einmal geöffnet werden? Hat sich das so angefühlt oder ganz anders vielleicht?
Also obwohl ich in Leipzig bei den Montagsdemonstrationen von Anfang an verfolgt habe, ganz kleine, mutige Gruppen, die von Stasi-Leuten noch niedergeknüppelt wurden, immer größer, bis dann einmal die 70.000, wo die Stasi und Polizei nur 10.000 erwartet hatten. Diesen 70.000 ist es ja gelungen, den Ring in Leipzig ohne Probleme dann zu umrunden. Da konnte man schon denken, die Staatsgewalt hat das nicht mehr unter Kontrolle. Dann war ja der 40. Geburtstag der DDR, da gab es große Demonstrationen, obwohl Gorbatschow im Palast der Republik zu Gast war. In dieser Demonstration gab es noch sehr brutale Szenen mit Stasi-Leuten, die in Zivil, also die Leute wirklich niedergeklüppelt und an den Haaren, die Frauen an den Haaren weggezerrt haben. Und kurz darauf war diese große Demonstration am Alexanderplatz am 4. November. Man streitet sich, war es eine halbe Million, eine ganze Million. Ich tendiere eher zur ganzen Million. Da hat man gesehen, dass sich sowohl die Funktionäre als auch Intellektuelle ganz anders geäußert hatten und sogar die Staatsfunktionäre und die Parteifunktionäre schon sehr entschuldigend Reden gehalten haben und geworben haben, ja, noch einmal Chance zu geben und so weiter. Und da gab es viel Polizei noch in den Nebenstraßen, die waren bereit, aber es ist eigentlich dann nichts mehr passiert. Da konnte man schon wissen, es geht bergab, aber dass dann wenige Tage später, am 9. November, Günter Schabowski dieses sofort unverzüglich entfleucht und dann auch schon die Mauer geöffnet wird und dann nicht einmal ein Jahr später auch schon die deutsche Wiedervereinigung formal durchgezogen ist, hätte man in dem Tempo nicht gedacht.
Ja, ich glaube schon, dass viele der meiner Freunde und Freundinnen von damals nicht an eine Wiedervereinigung dachten, sondern sie hatten das Ziel, die DDR zu reformieren und daraus das bessere Deutschland zu machen. Und Revolutionen haben halt ihre ganz eigene Dynamik, die man schlecht vorher planen kann. Aber sie wollten, dass dieser Überwachungsstaat, dieser Mangelstaat sich reformiert. Dass daraus dann so eine ganz steile Rutschbahn Richtung Wiedervereinigung wurde, das wollten viele nicht. Und da gibt es auch einige von denen, die das heute bedauern und auch beklagen. Aber das Volk, das war ja eine Avantgarde, diese Leute, das waren Intellektuelle aus dem Prenzlauer Berg, die das eigentlich betrieben, das Ganze. Besonders mutige, feine Menschen. Aber das Volk, denen ging es auch um materielle Verbesserungen. Und als sie merkten, wie einfach das ist und Begrüßungsgeld und so weiter, Kohl, der Bundeskanzler, hatte damals die Chance erkannt und hat diese Rutschbahn noch mit Schmierseife eingerieben, sodass es dann ja nicht mehr lange dauerte.
Man muss auch sagen, dass die Revolutionäre, vor allem Neues Forum und die Sympathisanten, immer aufgerufen hatten und auch anbinden trugen, keine Gewalt. Also insofern war es von Seiten der Revolutionäre wirklich eine friedliche Revolution, wurde niedergeknüppelt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber die Demonstranten waren wirklich friedlich. Und eines ist mir noch ein Anliegen, es hieß ja immer, also wir sind ein Volk, und das hat eine dreistufige Entwicklung gemacht. Zuerst hieß es, wir sind ein Volk. Damit war aber nicht gemeint die deutsche Wiedervereinigung, sondern das haben die Demonstranten zu den Polizisten und zu den Soldaten gesagt. Wir sind doch ein Volk, wir DDR. Dann wurde daraus, wir sind das Volk. Und später, ein bisschen auch mit Hilfe von Helmut Kohls CDU, mit einem Parteitag der CDU in Berlin, wurde daraus wieder, wir sind ein Volk. Aber dann schon mit der Bedeutung für ganz Deutschland.
Ich glaube, dieses, was Sie sagen, keine Gewalt ist extrem wichtig. Das waren auch Sprechchöre, keine Gewalt, auch während geprügelt wurde. Und wenn sich jemand hätte hinreißen lassen, zurückzuschlagen, dann wäre vielleicht auch geschossen worden. Insofern ist das eine unglaubliche historische Leistung. Man muss wissen, dass die Polizei, das Wachbataillon, alle die Stasi natürlich, denen wurde eingebläut. Das sind vom Westen bezahlte Konterrevolutionäre, die das machen. Das sind alles Volksfeinde, die müssen eigentlich entweder eingesperrt oder vernichtet werden. Also es war extrem aggressiv aufgeladen von der anderen Seite. Ich habe auch gesehen, wie Bereitschaftspolizei aus dem Tunnel hervorquoll, den es heute noch gibt, der also vom Roten Rathaus Richtung Alexanderplatz führt. Da gab es offensichtlich eine Geheimtür. Und das Thema Geheimtür sagt schon alles. Es gab unendlich viele Gerüchte. Ich kannte auch eine Reihe von Leuten aus der DDR-Opposition, die sagten, pass auf, hier in den Seitenstraßen ist Felix Dzerzhinsky aufmarschiert. Das war das Stasi-Wachbataillon, was unten im Süden der Stadt stationiert war. Und tatsächlich wurde eben brutalst geknüppelt, sodass ich null Hoffnung hatte. Ich habe mich da auch sehr beeindrucken lassen von dieser Brutalität. Null Hoffnung hatte, dass diese Unzufriedenheit friedlich ausgehen kann. Ich hatte gedacht, die werden die richtige Gelegenheit suchen, ein Exempel zu statuieren, ein paar Leute zu erschießen oder viele Leute zu erschießen und dann nach chinesischem Vorbild Ruhe zu schaffen. Insofern kann man sich auch meinen Unglauben und meine Freude und meine Erleichterung vorstellen, dass dieses ziemlich mörderische Regime eigentlich eher mit einem Seufzer als mit einem Knall zu Ende ging. Und diesen Seufzer, den haben wir am 9. November erlebt.
Ein Ort, an dem wir diesen Teil unserer Geschichte besonders wahrnehmen und auch spüren können, ist das Parlament der Bäume. Das ist direkt hier am Haus der Bundespressekonferenz und genau dort wollen wir zusammen noch einmal auf die Bedeutung dieser Ereignisse blicken. Das Parlament der Bäume, es ist wie viele Orte in Berlin. Es fühlt sich nochmal anders an, wenn man da ist, als einfach nur darüber zu hören, darüber zu lesen, zu wissen, dass es das gibt. Für uns ist es ein toller Ort für den Abschluss eines sehr intensiven, auch eines sehr persönlichen Gesprächs. Warum ist es wichtig, genau diese Erinnerung uns in den Köpfen zu bewahren?
Ich glaube, jüngere Leute oder Ausländer können sich einfach nicht vorstellen, wie eine große Stadt in der Mitte geteilt war. Und wenn man dann vor der Mauer steht, hat man eine Ahnung. Deswegen hätte ich bevorzugt, wenn irgendein Grenzübergang, wie zum Beispiel Checkpoint Charlie, diese große Anlage, diese menschenfeindliche Anlage, wenn man die als Beispiel erhalten hätte. Aber ich verstehe natürlich das damalige Denken der Berliner, nichts wie weg, 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 Mauer muss weg. Ja.
Also das Thema Mauer und Mauerfall fasziniert die Menschen. Einerseits, was Menschen antun können, andererseits auch, was man mit einem starken Freiheitswillen erreichen kann, nämlich ein wirklich teuflisches Regime zum Zusammensturz zu bringen. Das ist beides sehr eindrucksvoll. Das gehört auch zur DNA Berlins. Und hier dieser Ort, Parlament der Bäume, an einem Stück Originalmauer, ganz in der Nähe des Reichstags, ist besonders, weil Parlament der Bäume ist wunderbar. Es gibt keinen Baum zweimal hier. Das sind alles unterschiedliche Baumarten, so wie wir in der Welt zusammenleben. Und die stehen hier zusammen und wachsen friedlich. Ich glaube, das ist eine wunderbare Symbolik, die auch von Berlin ausgeht. Berlin Stadt der Freiheit, Stadt der Toleranz und hoffentlich auch Stadt der Zukunft.
Da kann man eigentlich kaum noch was hinzufügen. Das waren wunderbare, hoffnungsvolle Worte für den Abschied. Vielen herzlichen Dank für Ihre Erlebnisse und Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben.
Ja, gerne. Es ist immer wunderbar und es berührt einen selber, wenn man es wieder aus der Seele ganz tief hervorkramt.
Ich danke auch sehr und ich hoffe, ich erlebe noch den 50. Jahrestag des Mauerfalls, obwohl ich schon alt bin.
Ganz sicher. Das
wünschen wir uns auch. Dankeschön. Danke sehr.
Danke.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Okay, schau mal.
Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
Das ist wirklich nochmal so ein beeindruckender Schluss tatsächlich. Also diese Ortszeit einfach magisch. Das ist ganz, ganz toll. Ich finde, das schließt schön den Kreis. Wir haben unweit von hier auf der Brücke angefangen. Die Brücke natürlich auch so krass symbolisch. Und jetzt hier mit den echten Mauerstücken diesen Abschluss zu finden. Also so wie das auch Burkhard Kieger gerade gesagt hat nochmal, es ist immer, wenn man anfängt wieder darüber zu reden, ist es halt automatisch gleich so ein emotionales und ergreifendes Ding.
Ja, ich finde, das war ein sehr, sehr berührender Podcast und auch diesen Ort, der auf dem ehemaligen Grenzstreifen tatsächlich entstanden ist, so ein Stückchen grün und auch einfach nicht bebaut wird tatsächlich, weil es jetzt unter Denkmalschutz steht. Ja, es ist eine sehr berührende Geschichte. Hört auch beim nächsten Podcast rein, das müssen wir natürlich mit dazu sagen. Da gehen wir auf den Teufelsberg.
Also auch mit viel Geschichte tatsächlich?
Auch ja. Mit sehr viel Geschichte. Kalter Krieg hat sich ja da abgespielt. Und wenn ihr noch mehr Informationen zum Jubiläum 35 Jahre Mauerfall wollt, dann findet ihr die natürlich auch auf Visit Berlin. Die berührenden Geschichten, noch mehr Zeitzeugeninterviews, aber natürlich auch alles, was ihr sonst noch in Berlin erleben könnt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Michael.
Super gern, danke.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.